Frau Steinbach, Ihr Lieblingsheld ist, laut Ihrer Internetseite, Papst Benedikt, wegen seiner Beständigkeit auch in bewegten Zeiten. Wie beständig sind Sie denn?
Man kann sich schlecht selber einschätzen, aber ich glaube schon, dass ich recht beständig bin. In den Zielen, die ich verfolge, in den Dingen, die ich tue, dass ich nicht so sehr sprunghaft bin.
Verlässlich also?
Ich hoffe. Das können andere immer besser beurteilen. Also Selbstbetrachtungen sind nicht immer so ganz objektiv.
Kann man das auch stur nennen?
Nein, stur kann man das nicht nennen. Sondern Verlässlichkeit und Sturheit, das ist ein großer Unterschied.
Man könnte ja auch sagen, wenn man beständig ein Ziel verfolgt und das auch durchsetzen möchte, dann gehört so eine Portion innere Sturheit schon dazu.
Nein, Sturheit nicht. Das gehört die Fähigkeit dazu, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, weil die Wand stärker ist, sondern sich, wenn man sieht, da ist eine Wand, nach der Tür umzuschauen. Oder zur Not nach einem Fenster, aus dem man aussteigen kann. Aber nicht mit dem Kopf durch die Wand, das hilft nie weiter im Leben.
Haben Sie das jetzt gerade gemacht, sich nach der Tür umzuschauen, durch die Sie dann gehen können?
Es ging mir ja darum, jetzt schon seit sehr langer Zeit, seit dem Jahre 2000, dass in Berlin eine Erinnerungsstätte an das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen entsteht. Und es ist ja kurz vor der Realisierung durch die Bundesregierung, was mich sehr freut. Wir haben ja eine eigene Stiftung, die war sozusagen Spiritus Rector. Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Da muss jetzt nur noch der Stiftungsrat besetzt werden und die Bauarbeiten müssen anfangen. Und da habe ich jetzt natürlich den Weg gewählt zu sagen, der Bund der Vertriebenen und ich als Person, wir wollen deutlich machen, das muss realisiert werden, es darf dann nicht an einer Person scheitern.
Viele haben ja nicht verstanden, weshalb Sie so lange darauf bestanden haben oder weshalb Sie überhaupt diesen Sitz im Beirat haben wollten. Sie mussten doch ahnen, dass es Ärger gibt.
Das wusste ich ganz genau. Aber das Selbstwertgefühl meines eigenen Verbandes konnte überhaupt nicht zulassen und wir haben das sehr, sehr gründlich im Präsidium beraten. Ich habe das mit jedem einzelnen Präsidiumsmitglied durchgesprochen, dass wir das Benennungsrecht, und das heißt, der Bund der Vertriebenen darf 3 Vertreter für den Stiftungsrat benennen und 3 Stellvertreter, dass wir uns in dieses Benennungsrecht überhaupt reinreden lassen. Und da unsere Bundesversammlung schon vor einem Jahr einen Beschluss gefasst hat, dass ich dort hineingeschickt werden soll, ist es unser selbstverständliches Recht. Und jetzt haben wir mal das Demokratieverständnis hier im Land ausgetestet.
Das heißt, wenn Sie jetzt damit gescheitert sind, die Tür nehmen mussten und nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen konnten, dass Sie vom Demokratieverständnis in diesem Land wenig halten?
Wenn die Sozialdemokraten als diejenige Kraft in der Bundesregierung sagen, wir werden das Vorschlagsrecht so nicht akzeptieren, wenn Frau Steinbach benannt ist, macht es deutlich, dass sie die Eigenständigkeit von Organisationen, von einem gemeinnützigen Opferverband wie der Bund der Vertriebenen ist, nicht akzeptieren. Das ist ein signifikantes Signal, das haben wir damit bloßgelegt. Und wir sind nicht gescheitert. Wenn man mit dem Kopf gegen die Wand rennt, dann scheitert man. Sondern wir haben eine Tür genommen und haben aber deutlich gemacht, dadurch, dass dieser Sitz jetzt ostentativ frei bleibt. Das ist ein Sitz, den wir anders besetzen würden. Es geht nicht, weil dort eine Sperre in der Bundesregierung ist, in Form der Sozialdemokraten. Also lassen wir den Platz frei und signalisieren, aber wir wollen, dass das Projekt vorangeht.
Haben Sie auch mit Kollegen aus der SPD gesprochen? Sie sitzen ja im Bundestag, war das Thema in den vergangenen Wochen auch unter Abgeordneten der SPD?
Nein.
Mit Ihnen?
Aber ich habe ja einen sozialdemokratischen Vizepräsidenten, der auch benannt ist für diesen Stiftungsrat. Und der hat das genauso gesehen, wie die anderen Präsidialmitglieder das betrachtet haben. Wir sind ja eine überparteiliche Organisation. Wir sind ja nicht ein Ableger der Unionsparteien.
Waren denn die letzten Wochen anstrengend für Sie?
Das schon. Zumal ich davor noch eine Grippe hatte. Das bleibt einem noch ein bisschen in den Kleidern stecken. Aber es ist auch immer natürlich eine Anspannung, wenn man so als Einzelmensch im Kreuzfeuer steht und wenn man auch erkennen kann, dass es zum Teil sehr ungerechtfertigte Anwürfe gibt. Ich akzeptiere alle Bedenken, die jemand haben kann, wenn es um eine Sache geht. Aber es muss ein Minimum an Fairness und an Objektivität dabei sein. Und das war in weiten Teilen dann auch nicht vorhanden. Obwohl ich eines auch gesehen habe, ich kann mich im Grunde genommen über die mediale Landschaft, was meine Person und unser Anliegen betrifft, gar nicht beklagen.
Weil es doch von beiden Seiten Argumente gab.
Ja, auch sehr deutliche Positionierung für unsere eigenen Argumente und für unsere Anliegen, auch für die Frage der Besetzung.
Aber auch deutlich Kritik oder zumindest das Unverständnis, was ich auch gerade geäußert habe, warum haben Sie so drauf bestanden? In dieser Zwischenzeit waren vor allen Dingen in Warschau Begriffe über Sie zu lesen, wie blonde Bestie oder es gab Pappfiguren von Ihnen in Nazi-Uniform. Wie fühlten Sie sich da?
Na, diese Figuren gibt es seit Jahr und Tag. Mhm. Das rührt mich schon überhaupt nicht mehr.
Das prallt an Ihnen so ab? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das prallt inzwischen an mir ab. Ich bin das seit Jahren jetzt gewöhnt aus Warschau. Und da sage ich mir, es hat einen solchen Grad an Irrationalität erreicht, dass ich glaube, da muss ich in unserem Nachbarland noch manches setzen, emotional setzen. Da muss ein bisschen mehr, sag mal, Gelassenheit auch einkehren. Und eigentlich das, was alle anderen Nachbarländer auch machen. Selbst die Tschechische Republik, die ja mit den Sudetendeutschen, den Beneš-Dekreten sich nicht leicht tut. Die mischen sich nicht ein. Die sagen glatt, es ist eine innerdeutsche Angelegenheit. Und darum habe ich das ganze Thema auch als innerdeutsche Angelegenheit hier behandelt. Es ist eine Frage, wie geht die Bundesregierung damit um, dass in dem Gesetz steht, es haben Benennungsrecht, die katholische Kirche einsitzt, die evangelische Kirche einsitzt, der Zentralrat der Juden einsitzt, der Bund der Vertriebenen drei Sitze, weil es ja um die fast 15 Millionen deutschen Heimatvertriebenen geht, von denen 2 Millionen das nicht überlebt haben. Und wenn man dann auf einmal anfängt, dieses Besetzungsrecht, was im Gesetz nicht vorgesehen ist, einzuschränken, indem man bestimmen will, wer da rein darf und wer da nicht benannt werden darf, das würde man sich weder mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund noch mit einer Kirche erlauben.
Das letzte Wort hat allerdings da dann die Bundesregierung. Haben Sie in den vergangenen Tagen oft mit Angela Merkel gesprochen?
Ich habe mit der Bundeskanzlerin seit Jahr und Tag ein gutes Verhältnis. Wir stehen immer wieder im Gespräch zu unterschiedlichen Themenkreisen. Sie ist ja auch unsere Festrednerin jetzt am 22. August hier in Berlin am Tag der Heimat. Und sie hat unser Vorhaben von Anfang an ja ganz engagiert begleitet. Wobei ich auch sagen muss, wir sind ein überparteilicher Verband der Bund der Vertriebenen. Aber am engagiertesten waren CDU und CSU. Die haben das von Anbeginn an sehr engagiert mitbegleitet und gewollt auch.
Dieser Streit ist ja in den vergangenen 2 Wochen so richtig hochgekocht. Wie oft haben Sie da mit Angela Merkel telefoniert oder?
Wir haben hin und wieder miteinander gesprochen. Wobei ich eines sagen muss, was man so in manchen Medien liest oder hört, also das sei hinter verschlossenen Türen ausgekungelt worden, da ist kein Wort dran wahr. Das ist eine völlig autarke Entscheidung unseres Verbandes und darauf lege ich Wert, weil ich sage, das Selbstwertgefühl eines Opferverbandes von der Größe, das wäre zutiefst beschädigt, wenn ich mir davon irgendjemandem reinreden ließe und mein Präsidium würde das niemals tolerieren und ich auch nicht. Und Sie müssen wissen, unser Verband hat mehr Mitglieder als CDU, CSU und SPD zusammen auf die Beine bringen.
Aber nochmal, um bei Angela Merkel zu bleiben, sie hat sie ja öffentlich nicht in Schutz genommen. Es gab nur den CDU-Generalsekretär, der eine Erklärung verlesen hat. Fühlten Sie sich von Frau Merkel nicht hängen gelassen?
Nein, ich war ja mit ihr immer im Gespräch. Und der Generalsekretär ist immer das Sprachrohr der Parteivorsitzenden. Auch ich lasse hin und wieder in meinem Verband Dinge von meiner Generalsekretärin erklären.
Sie haben Frau Merkel in eine schwierige Lage gebracht. Als Regierungschefin muss sie ja auch auf das Verhältnis zum Nachbarland Polen achten. Da hätte sie ja eigentlich sagen müssen, Schluss aus, Frau Steinbach kommt nicht in den Beirat. Als CDU-Vorsitzende muss sie auch an die Partei denken, muss sie auch an die Konservativen in der CDU denken, die Sie unterstützt haben, Sie, Frau Steinbach. Dieses Dilemma hätten Sie doch Ihrer Parteivorsitzenden ersparen können.
Ich habe die Bundeskanzlerin nicht in eine schwierige Lage gebracht. Das waren die Sozialdemokraten. Die haben gesagt, wir stimmen nicht zu. Und die Bundeskanzlerin hat mir, ich habe ja sie informiert, was unser erster Beschluss war, dass ich benannt bin. Ich habe sie informiert und sie hat genau richtig prognostiziert. Sie sagte mir, Frau Steinbach, die SPD wird nicht zustimmen. Dann muss ich um der Sache willen, muss ich es erstmal liegen lassen, weil das ja dann nicht durchs Kabinett kommt. Also in dem Koalitionsvertrag ist vereinbart, nur gemeinsam kann man es durchs Kabinett bringen, sonst geht es nicht. Und nicht wir, nicht die Opfer sind die Täter in diesem Falle, sondern die SPD hat die Bundeskanzlerin in die Lage gebracht und hat es genossen.
Aber sie ist die Regierungschefin und auch für das Verhältnis zu Polen verantwortlich. Wie würden Sie jetzt heute das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen beschreiben?
Das ist massiv durch Polen beschädigt.
Also nicht durch die SPD, durch Polen.
durch Polen beschädigt, aber die SPD hat da auch ihr gehörigen Teil dazu beigetragen, zu dieser Thematik, sage ich jetzt mal, zu dieser Thematik speziell in den vergangenen Jahren. Das kann ich mit Namen belegen, das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich will die Kollegen auch mal schonen von den Sozialdemokraten, aber die sind schon geraume Zeit nach Warschau gereist und dann gab es den Vorschlag, ach so ein Zentrum gegen Vertreibung, was muss man das in Berlin machen? Auf keinen Fall, das soll man in Breslau machen. Das wurde den Polen suggeriert. Also in Polen hat man seit unsere eigene Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen im Jahre 2000 gegründet wurde, haben sie 2 Jahre lang nicht ein kritisches Wort gehört. Ich habe ja auch mit dem polnischen Botschafter gesprochen. Es wurde nichts gesagt. Erst in dem Moment, in dem der Kollege Markus Meckel sagte, das muss aber in Breslau gemacht werden, es darf nicht in Berlin gemacht werden und so weiter. Da fing das an.
Nun gab es aber in den letzten Wochen eben auch Äußerungen aus Polen, nicht von Herrn Meckel oder anderen SPD-Abgeordneten, SPD-Politikern, die so doch sehr darauf drängten, dass sie die polnischen Empfindlichkeiten und auch die polnische Sichtweise da berücksichtigen müssen. Haben Sie wenig Verständnis dafür, dass Polen einen sensibleren Umgang mit dieser Thematik hat?
Ich habe dafür Verständnis, dass Polen als eines der gebeutelsten Länder durch den Nationalsozialismus bis heute darunter noch leidet, dass es Mitgefühl möchte. Und dieses Mitgefühl hat Deutschland auch in Richtung Polen immer wieder signalisiert. Also Deutschland hat sich sehr engagiert auch an die Seite Polens gestellt und Polen hat sehr viel Hilfestellung bekommen im Rahmen des EU-Beitrittes, mentaler Art, verhandlungstechnischer Art durch die deutsche Bundesregierung, egal welche Regierung das war. Und mein eigener Verband, der Bund der Vertriebenen, hat immer wieder deutlich gemacht, dass wir wissen, dass Polen schreckliches Unrecht widerfahren ist. Wir haben deshalb eine Veranstaltung gemacht, 60 Jahre Warschauer Aufstand, die einzige Veranstaltung, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. Da hat der Kardinal Lehmann gesprochen, da hat Ralf Giordano gesprochen, da habe ich gesprochen, da haben wir deutlich gemacht. Wir als Bund der Vertriebenen wissen, dass den Polen Unrecht widerfahren ist. Aber in Polen gab es mal eine Bischofskonferenz 1965 schon. Da haben die polnischen Bischöfe gesagt, wir vergeben. Und wir bitten um Vergebung, weil sie wussten, dass nach Kriegsende große Schrecklichkeiten an den Deutschen verübt worden sind. Und zwar nicht nur 3 Wochen, 3 Jahre, 4 Jahre lang. Die Vertreibung mit nichts auf dem, was man auf der Haut hat. Es war eine völkerrechtswidrige Maßnahme und es war eine kollektive Bestrafung von Menschen, die nicht mehr oder weniger Schuld am Nationalsozialismus hatten als ein Frankfurter, ein Hamburger oder ein Münchner.
HR Info im Gespräch. Wir sprechen mit der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach. Seit ein paar Wochen können wir auch etwas mit einem polnischen Ort namens Rumia oder auf Deutsch Ramel anfangen. Das ist Ihr Geburtsort, nicht weit weg von Danzig. Sie waren noch keine 2 Jahre, als Sie von dort weg mussten, 1945. So frühe Erinnerungen hat man ja nicht als
Gar
Kind.
Nicht, nein, ich kann mich überhaupt nicht erinnern.
Welche Rolle spielte denn trotzdem diese Fluchterfahrung und die Jahre in Ramel in der Erinnerung Ihrer Familie, als Sie ein Kind waren?
Im Grunde genommen in der Erinnerung meiner Mutter. Mein Vater war ja 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft in der Zeit. Für meine Mutter waren das schon, hat es, wenn ich das rückwirkend als Erwachsene betrachte, als Kind nimmt man es nicht so sehr wahr, waren das schon traumatische Erlebnisse. Sie war Zeit ihres Lebens nie mehr richtig gesund. Sie war damals eine junge Frau von 22, 23 Jahren, die ihre 2 ganz kleinen Kinder durchschlagen musste, dann in Schleswig-Holstein, wo die Bauern nicht beglückt waren, dass so viele Flüchtlinge und Vertriebene dahin kamen und ein Bauer mal sagte, ihr seid ja schlimmer als die Kakerlaken. Also es war keine helle Begeisterung da und sie sich dann immer wieder überlegte, wie halte ich jetzt meine beiden Kinder über Wasser und am Leben? Und das hat seine Spuren hinterlassen. Bei mir hat es vielleicht auch Wirkungen, ohne dass ich mir dessen lange bewusst gewesen. Ich war eines der schüchternsten Kinder, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe eine jüngere Schwester habe ich vorgeschickt, wenn wir irgendwas umtauschen mussten oder nach der Uhrzeit fragen mussten. Früher hatten die Kinder ja nicht jeder eine Uhr an oder so. Ich sage, Mensch, Uschi, mach du das, ich traue mich nicht. Also ich war sowas von schüchtern und meine 3 jüngeren Geschwister sind alle nicht so schüchtern. Und habe auch nie Wünsche geäußert so in der Familie, ich will das haben oder ich will das haben, weil ich immer merkte, wie groß die Not der Mutter war. Das merkt man irgendwie im Unterbewusstsein, nicht?
In Polen wird Ihnen ja das Recht abgesprochen, über Vertreibung zu reden, weil Sie nicht wirklich vertrieben wurden, weil Ihr Vater aus Hanau stammte und als Soldat nur in Ramel stationiert wurde. Was entgegnen Sie denen?
Ja, also in Deutschland muss man sagen, hat jemand in Deutschland mal über Karl-Heinz Böhm ein Wort verloren, dass er sich für Äthiopien engagiert mit großer Leidenschaft, was ich bewundernswert finde, obwohl er kein Äthiopier ist. Jetzt muss ich allerdings sagen, wir sind Vertriebene, haben den Vertriebenenausweis B. Das ist so. Und im Übrigen ist die Hälfte meiner väterlichen Familie, die stammt aus Schlesien. Und das schlesische Element hat in unserer Familienerzählung sehr viel mehr Raum als Westpreußen, wo wir natürlich durch Zufall hingeraten waren. Meine Eltern haben sich da kennengelernt, war Liebe auf den ersten Blick, haben da geheiratet und dann sind halt zuerst ich und dann meine kleine, eine jüngere Schwester auf die Welt gekommen und in den Strudel der Flüchtlingsströme mit hineingeraten. Um einen mit der Wilhelm Gustloff. Unser Schiff ist 2 Tage später. Dann haben wir da einen Platz drauf gekriegt. Meine Mutter hatte noch bitterst geweint, dass wir auf der Gustloff keinen Platz bekommen haben. Und da sage ich, manchmal meint es der liebe Gott gut, wenn man etwas nicht bekommt.
Jetzt haben wir ein bisschen was in der Familiengeschichte gemeinsam, wie viele in Deutschland. Meine Familie stammt väterlicherseits auch aus dem Teil, der heute zu Polen gehört. Mein Vater, fast 80, hat mir allerdings immer wieder erzählt, die Flucht, das ist eine Folge des Krieges, den die Deutschen angefangen haben. Damit habe ich mich abgefunden, das ist so. Ich fühle mich heute nicht als Opfer. So denken ja ganz, ganz viele. Und für diese Menschen spricht der Bund der Vertriebenen nicht.
Man spricht als Verband nie für alle Menschen, die praktisch eine ähnliche Entwicklungsgeschichte haben oder Verlaufsgeschichte. Auch ein Gewerkschaftsbund spricht nicht für alle Arbeitnehmer. Das wäre töricht, so etwas zu glauben. Aber sie sind natürlich eine Generation, die sich erstens, sie sind Nachgeborene. Ich bin zwar noch im Krieg geboren, ich kann mich auch nicht erinnern. Aber wenn ich mich mit denen unterhalte, die das wirklich mit vollem Bewusstsein erlebt haben, da sind so viele traumatische Dinge vorhanden. Also wenn einem eine alte Dame erzählt, dass sie vielfach vergewaltigt wurde, ihre Kinder umgebracht wurden im Kinderwagen, der Mann im Krieg gefallen und dann im Viehwaggon 1946 aus Schlesien rausgeschafft wurde, nur mit dem, was sie auf der Haut hatte. Alles andere wurde auch noch geraubt. Dann sind es Dinge, wo die Frau sagt, mit welcher Hartherzigkeit spricht eigentlich ein Hamburger oder ein Münchner über das, was mir widerfahren ist. Die Frau war damals vielleicht 22 oder 23, war, als Hitler an die Macht kam, noch nicht mal wahlberechtigt und sagt, der Nationalsozialismus ist nicht durch den Bereich verursacht worden, aus dem die Deutschen vertrieben wurden. Da haben die Deutschen insgesamt eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Es gibt keine Kollektivschuld, aber ich glaube, es gibt eine Verantwortung, der man sich stellen muss. Und dafür stehe ich auch und dahinter stehe ich auch. Aber die Mitleidlosigkeit und die Herzlosigkeit, mit der man über solche Schicksale hinweggeht, das würde man sich in Deutschland mit keiner anderen Opfergruppe wagen.
Anfang der 90er Jahre haben Sie gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens gestimmt. Wie denken Sie heute darüber?
Ich habe mir jetzt nochmal unsere Protokolle angeschaut. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit mir dagegen gestimmt haben, wir haben eine Begründung abgegeben. Unser Grund war nicht, dass wir diese Grenze letzten Endes nicht akzeptieren wollten, sondern wir haben gefordert, es müssen alle anderen Probleme wie die Eigentumsfrage mitgelöst werden, weil wir die Sorge hatten, dass wenn die Eigentumsfrage ungelöst liegen bleibt, dass sie ein ständiger Stolperstein und Stein des Anstoßes sein wird. Und wie recht wir hatten und haben, zeigt sich an der Tatsache, dass es heute die preußische Treuhand gibt, die Eigentumsfrage in Polen über 2, 3 Jahre hinweg die Stimmung hat hochkochen lassen, hat mit dazu beigetragen, sich mit dem Thema Vertreibung so aggressiv auseinanderzusetzen, wie man das jetzt tut. Hätte man das damals mit erledigt, wäre ein schwieriger Teil und etwas, was natürlich den Polen, die heute in den Wohnungen und Häusern leben, wo früher Deutsche leben, wo die Urängste haben, sagen, kommt da jemand, schmeißt mich raus und so, das wäre befriedend gewesen. Die deutsche Regierung wollte es damals nicht und von polnischer Seite, glaube ich, hätte man es sogar gewollt, aber Deutschland hat es nicht gewollt und das haben wir eingefordert. Es ging nicht um die Grenze an sich, sondern wir haben gesagt, das ist keine Lösung, die so gestaltet ist, dass dauerhafter Frieden entsteht.
Mittlerweile hat die Bundesregierung da auch Klarheit geschaffen. Die Eigentumsfrage ist aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht Deutschlands kein Thema, kein politisches Thema mehr. Wenn heute noch mal so eine Abstimmung über den Grenzverlauf anstehen würde, wie würden Sie dann stimmen?
Wir haben immer deutlich gemacht, alle Kollegen und Kolleginnen, die damals abstimmungsberechtigt waren. Die haben gesagt, mit der Entscheidung im Deutschen Bundestag, die mit einer demokratischen Mehrheit getroffen wurde, haben wir auch damals akzeptiert, dass das die Grenze ist. Es ging auch nicht um die Frage der Grenze. Das habe ich ja eben deutlich gemacht. Ich sage, uns haben wesentliche Elemente gefehlt und die Eigentumsfrage, da irren Sie. Die ist nicht erledigt. Die wird ein Stein des Anstoßes bleiben. Es kann jeder in unserem demokratischen Land klagen. Das ist so und das ruft immer wieder Ängste hervor. Und ich fordere nach wie vor ein, dass entweder von deutscher oder von der Seite der Länder, die daran Verantwortung trugen, das geregelt wird, damit auch ein Stein, mit dem man, sag mal, Urängste schüren kann, ausgeräumt wird.
Nochmal zurück zu dem Vertriebenenzentrum. Wie geht das nun weiter? Der Vertriebenenverband hat, Sie haben es vorhin gesagt, 3 Sitze im Beirat. Ihren Stuhl wird er demonstrativ leer stehen lassen. Wie lange?
3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre, das werden wir sehen.
Was muss die Bundesregierung tun dafür, dass der Stuhl nicht frei bleibt?
Naja, ist ja der SPD-Teil, der das nicht will. Die Bundesregierung muss jetzt sehr schnell alles tun, damit das Realität wird. Das Gesetz ist da, aber das Gebäude ist bekannt. Das muss aber saniert werden. Das muss der Direktor bestellt werden. Es muss eine Ausstellungskonzeption erarbeitet werden. Das ist nötig. Und ich bin überzeugt, es ist auch wichtig, dass es bald geschieht, damit die Erlebnisgeneration noch das tröstliche Gefühl am Ende ihres Lebens vermittelt bekommt. In Deutschland nimmt man Anteil an unserem Schicksal. In Deutschland ist unser Schicksal nicht vergessen, ist Teil der gesamtdeutschen Geschichte, wo die Vertriebenen ein Sonderopfer gebracht haben im Verhältnis zu denen, die im Westen gelebt haben. Und es könnte sehr tröstlich sein für die Betroffenen am Ende ihres Lebens.
Aber Sie können nun nicht mit 3 Stimmen im Beirat dazu beitragen, sondern nur mit 2.
Doch, der Vertreter kann jederzeit stimmen. Wir haben ja noch 3 Stellvertreter.
Das heißt, es ist also eine Machtdemonstration?
Es ist die Demonstration, dass das unser Recht ist, diesen Platz zu besetzen und wir uns nicht vorschreiben lassen, wer ihn besetzt.
Das geplante Zentrum ist ja, Sie haben mal gesagt, Ihr Kind, das Sie jetzt loslassen müssen.
Das ist ein Kind, von dem ich möchte, dass es wächst, blüht und gedeiht.
Sie sind seit 1998 Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Sie haben ja sehr stark dafür gesorgt, dass dieser BDV modernisiert wurde. Sie haben dafür gesorgt, dass die Versöhnung im Vordergrund steht. Sie haben auch rückwärtsgewandte, revanchistische Tendenzen unterbunden, zurückgedrängt. In den letzten Wochen ist das nun alles in den Hintergrund gedrängt worden und Sie und Ihr Verband stehen plötzlich wieder anders im Licht der Öffentlichkeit. Haben Sie Ihrem Verband einen Bärendienst erwiesen?
Nein, mein Verband steht in der Mitte der Gesellschaft und zwar sehr modern. Wir pochen auf demokratische Rechte und ich erkenne ja anhand der Medienlandschaft, dass das weit in die Gesellschaft hinein auch so gesehen wird. Mein Büro des Bundes der Vertriebenen, aber auch mein Abgeordnetenbüro hier in Berlin, wir werden bombardiert mit E-Mails, mit Briefen, mit Anrufen von Menschen, die sagen, das ist unglaublich, dass wie man ihnen da reinreden will. Und das sind zu 50% keine Vertriebenen, sondern Nicht-Vertriebene, die sagen, wie geht man in Deutschland mit dem originären Recht einer Organisation um, die besetzungsberechtigt ist. Das wird nicht akzeptiert.
Wie sieht die Zukunft Ihres Verbandes aus? Sie gehören ja selbst schon zur Generation derer, die keine bewusste Erinnerung mehr an Flucht und Vertreibung hat. Wie lange muss es den Bund der Vertriebenen noch geben?
Das wird sich zeigen. Ich meine, das wird sich für alle Opfergruppen zeigen, die aus der Mitte des 20. Jahrhunderts heraus gegründet wurden, vorhanden sind, wie Gedächtnis funktioniert. Ich habe nun sehr intensiv Kontakte mit der armenischen Gemeinde auch in Deutschland und mit dem Schicksal der Armenier. Das ist fast 100 Jahre her. Aber es ist lebendig im Erinnerungsbogen des armenischen Volkes und auch der armenischen Gemeinde in Deutschland.
Sagt Erika Steinbach, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und CDU-Bundestagsabgeordnete. HR Info im Gespräch. Vielen Dank, Frau Steinbach.
Ich bedanke mich sehr.